Liebe Gemeinde, im Süden von Westfalen liegt das Siegerland. Dort gab es im 19. Jahrhundert eine Erweckung, die viele Bewohner in diesem Landstrich erfasste. Dabei waren es gar keine Starredner, sondern einfache Leute, Handwerker, sogenannte Laienprediger, die Jesus als seine Zeugen bestätigte. Der Pfarrer und Evangelist und Schriftsteller Ernst Modersohn, der sein erstes Pfarramt im Siegerland hatte und dort auch zum Glauben kam, bekannte später die Brüder im Schurzfell und mit der schwieligen Faust waren meine besten Professoren. Von einem dieser Professoren, Josua Siebel, wird erzählt, wenn er zum Text nichts mehr zu sagen wusste, dann schaute er auf seine Taschenuhr und meinte, ihr Lieben, wir haben noch 10 Minuten Zeit, da will ich noch etwas von meinem Heiland prahlen. Und dann legte er aber los. So möchte auch ich heute am liebsten von unserem Heiland prahlen. Man kann die Geschichte von der Sünderin und von Simon dem Pharisäer aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachten. Ich will versuchen, sie von der Person Jesu her zu entfalten. Denn in dieser Begebenheit leuchtet so strahlend auf, dass Jesus gekommen ist, Sünder, Vergebung und Frieden zu schenken. Und dieser erste Gedankenkreis, Jesus kommt gern zu Simon, dem Pharisäer. Für ihn, Simon, ein Pharisäer, möchte ich auch eine Lanze brechen. Man kann sich ihn durchaus in manchem zum Vorbild nehmen. Zum Beispiel, er öffnete Jesus sein Haus, lud ihn zu der tieferen Beziehung einer Mahlgemeinschaft ein. Kritik von Menschen, von Kollegen, die Jesus ablehnten, nahm er dadurch in Kauf. Er suchte wohl nach Wahrheit, wollte nicht einfach Meinungen über Jesus nachplappern, wie das heute so üblich ist. Manche wissen ja genau, wie sich die Sache mit Jesus verhält, ohne jemals ein Evangelium gelesen zu haben, das ja die beste Quelle und authentischste Quelle wäre. So war Simon nicht. Er wollte Klarheit über Jesus gewinnen. Er hatte sogar den Mut, sich selbst Jesus zu stellen. Dokumentierte Simon eine gewisse Unabhängigkeit von Menschenmeinungen, die sehr wohltuend ist. Auch während des wahrlich nicht von Simon geplanten Vorfalls mit dieser Frau warf er sie aber nicht einfach als Hausherr heraus. Er wartete zu, wie Jesus damit umging. Er ging auch auf die sehr einfache, ja durchscheinende Geschichte Jesu ein. Es war ihm nicht zu dumm, zu antworten. Er sagte nicht, so kannst du mir doch nicht kommen. Auch hier erleben wir eine gewisse innere Bereitschaft, hinter Jesus herzudenken. Und er schwieg, als Jesus sehr deutlich auch zu ihm redete. In diesem Schweigen ist alles offen. Es kann ein stilles Nachdenken gewesen sein, dass Jesus Recht gab oder irgendwann Recht gegeben hat. Wir wissen es nicht. Und was lernen wir von Jesus? Er zögerte nicht einen Moment, diese Einladung des Pharisäers anzunehmen. Wir könnten fragen, Jesus, was machst du da? Du kehrst bei einem Pharisäer ein? Dazu noch bei einem Reichen mit einem eigenen Haus? Das passt aber gar nicht in das Jesus-Schema auch so vieler Leute von heute. Wir sehen, Jesus ist weder ein Parteigänger der Armen noch einer der Reichen. Er will Sünder retten. Sünder aber waren und sind sie alle, die Reichen und die Armen, die Jungen und die Alten, die Gesunden und die Kranken, die Schwarzen, Gelben, Roten und die Weißen, die Frauen und die Männer, die Hochintelligenten und die weniger Gescheiten. Weil auch Simon, der fromme Pharisäer, ein Sünder war, auch wenn er das selber noch gar nicht so einschätzte, ging Jesus gern zu ihm, um auch ihm zum Heil zu helfen. Darum drehte Jesus auch nicht beleidigt ab, ehe das Essen richtig begonnen hatte, denn nicht alles war vorbildlich bei Simon. Demütigte er nicht Jesus dadurch, dass er grob die Pflichten eines Gastgebers vernachlässigte? War das vielleicht doch ein Zugeständnis an eventuelle Kritiker? Oder ein deutliches Zeichen der Distanz zu Jesus? Versuchte er, einen schlauen Kompromiss zu machen? Jesus aber blieb. Er übersah zunächst die Demütigung, beklagte sich nicht. Auch als er die urteilenden Gedanken des Simon im Blick auf die Frau und die zweifelnden im Blick auf sich selbst erkannte, wählte Jesus eine Form der inneren Hilfe, auf die Simon einsteigen konnte, die er nachvollziehen konnte. Und doch musste den schriftkundigen Mann diese Beispielsgeschichte Jesu, sein Zuspruch, du hast recht geurteilt, Simon, musste ihn das nicht an jene fatale Situation des David erinnern? Erzählte nicht Nathan, der Prophet, dem schuldig gewordenen König auch eine Geschichte? Auch David urteilte richtig, um aber dann zu hören, du bist der Mann, du hast dir gerade selbst das Urteil gesprochen. So ist die Weisheit und die Liebe Jesu. Sie nennt zur rechten Zeit verkehrte Dinge mit Namen. Sie zeigt Simon im richtigen Augenblick sein dreifaches Versäumnis. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Und dabei ging es ja weniger um die offenkundigen äußeren Versäumnisse, sondern um das, was sie ausdrückten. Simon war nicht bereit gewesen zu einer Wohltat an Jesus. Er war nicht bereit gewesen oder bereit gewesen, etwas zu opfern, um ihn damit zu ehren. Und er war schon gar nicht bereit gewesen, ihm seine vertrauende Liebe zu schenken. Simon war die Sache mit Jesus rational und kühl angegangen. Warum? Er hatte ihn noch nicht nötig. Er war auf dem Weg des Gerechten, im ehrlichen Bemühen, richtig zu sein vor Gott. Aber hatte er schon den Abgrund des eigenen sündigen Wesens geschaut? Hatte er es zugelassen, dass Gottes Diagnose auch ihm galt, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf? Da ist keiner, der Gutes tut. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Simon fehlte es an Selbsterkenntnis und darum auch an Gotteserkenntnis. Er verstand nicht den Herzschlag Gottes in Jesus, der im Takt der Rettung und der Suche nach dem Verlorenen, dem Verirrten, den im Sünde Verstrickten schlägt, um zu vergeben und mit einem Neuanfang zu beschenken. Wer die Vergebung Jesu nicht im eigenen Leben erfahren, weil er sie vermeintlich nicht nötig hat, der kennt auch in der Regel wenig Erbarmen und Mitleiden mit dem schuldigen Menschen neben ihm. Und was ist mit mir? Treibt mich die Sünde des anderen nur zur Entrüstung? Klage ich sie an? Die selbstherrlichen Politiker, die Machtmenschen in der Wirtschaft, die manchmal so fern von der Bibel redenden und handelnden Kirchenleute, die schwer zu ertragenden Nachbarn, meine Eltern, die so viel an mir versäumten, meine Kinder, die mir nicht den nötigen Dank erweisen, diesen und jenen Menschen, die an mir schuldig wurden, klage ich an, entrüste ich mich, oder? Habe ich es persönlich erlebt? Steht es mir so lebhaft vor Augen, dass auch ich hoffnungslos daneben läge, verloren wäre, wenn sich nicht Jesus über mich erbarmt hätte, mir zugesprochen hätte, dir sind deine Sünden vergeben? Und ist daraus die Barmherzigkeit zum anderen geboren? Dass ich ihn, der noch freimütig sündigt, nicht verachten muss, sondern daran leide und nichts sehnlicher wünsche, als dass ihm geholfen wird. Verurteile ich in Gedanken und Worten oder treibt es mich ins Gebet, in die Fürbitte? Was prägt mich? Das Denken des Simon oder die Liebe Jesu? Da muss ich Ihnen von Friedrich Wilhelm Baedeker erzählen. Er wurde der Apostel der Liebe genannt. 1823 in Witten an der Ruhr geboren und 1906 in England gestorben, war er ein Mann, der in außergewöhnlicher Art von der Liebe Jesu geprägt war und sie an alle weitergab, ob im seelsorgerlichen Gespräch mit der Königin von Schweden oder der Großfürstin von Russland, in den Salons des Hochadels von Petersburg oder in allen russischen Gefängnissen im ganzen Zarenreich und darüber hinaus. Für keinen zeigte er Verachtung. In einer alten Biografie kann man lesen: Wer möchte sich's wünschen, in tiefer Nacht auf der Eisenbahn durch zwei räubermäßig aussehende Burschen aufgeweckt zu werden? Und wenn Baedeker seinen Unwillen schon nicht dort äußerte, was auch hätte gefährlich werden können, würde er nicht in einem Brief an seine Frau seiner unterdrückten Entrüstung Raum geben? Doch was lesen wir in diesem Brief? Baedeker: Diese lieben Tataren. Es geht nicht anders, ich muss sie lieb haben, trotz ihres rauen Aufzuges. Zwei prächtige Kerls fuhren mit mir von Bakur hierher. Um 1 Uhr morgens fingen sie an, Musik zu machen. Der eine auf einer Gitarre, der andere auf einem Tambourin. Sie spielten wild melancholische Weisen. Dann und wann sang einer in schrillen Tönen dazwischen. Eigentlich war es keine feste Melodie, sondern ein wilder Gefühlsausbruch. Es schien sie zu schmeicheln, dass ich Notiz von ihnen nahm. Ich konnte nur mein Herz zu Gott erheben, er möge diese wilden Herzen zu seinem Lobe stimmen. Diese Menschen hatten etwas wunderbar Anziehendes für mich. Möchte Gott die Quelle des lebendigen Wassers auch für die Tataren fließen lassen? Was Wunder, dass Bärekers deutsches Lieblingslied war, ach, mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für die Sünder rete, wo sollte ich, Ärmster unter den Elenden, mich sonst hinwenden? Und als es zum Sterben ging, flüsterte er, ich werde den König sehen in seiner Schöne. Und so las man auf seinem Grabstein, er ging den König zu sehen in seiner Schöne, errettet durch das teure Blut Jesu. So kann Jesus Leute neu machen und durch seine Liebe prägen. Wir sagten uns, Jesus kam gern zu Simon, dem Pharisäer, weil er auch ihn innerlich heil machen wollte. Und der zweite Gedankenkreis, Jesus nahm den Dank einer von Schuld befreiten Frau an. Zugegeben, wären wir bei dem Gastmahl mit zu Tische gelegen, das Geschehen hätte uns gewiss peinlich berührt. Aber schauen wir etwas näher auf diese Frau, dann finden wir Erstaunliches bei ihr, deren Namen uns Lukas verschweigt. Manche meinen, es sei Maria aus Magdala gewesen, aber es muss offen bleiben. Selbst bei ihr finden wir Nachahmenswertes. Was ist das? Dass sie sich ihrer Vergangenheit, das heißt ihrer Schuld, stellte. Aus dem ganzen Bericht müssen wir ja annehmen, dass dies hier beim Gastmahl des Simon nicht die erste Begegnung mit Jesus war, sondern diese Frau kam ja, um Jesus noch einmal zu danken für das, was er schon an ihr getan hatte. Sie war also nicht eine Frau, die sich eines Tages gesagt hatte, ach was, Sünde. Dieses Wort existiert nicht in meinem Wörterbuch. Nur keine altmodischen Skrupel. Lebe das Leben. Sie war nicht eine Frau, die Hinz und Kunz anklagte, dass sie daran schuld gewesen wären, dass sie auf die schiefe Bahn gekommen ist, dass es so weit mit ihr gekommen war. Nein, bei ihr galt das Bekenntnis, ich und meine Sünden. Sie war nicht eine Frau, die einfach Gras über die Vergangenheit wachsen ließ. Sie war eine Frau, die Jesus an den Dreck und damit auch an die Wunden zum Tode in ihrem Leben herangelassen hatte. Lassen wir so Jesus heran. Jean Anouilh, der französische Schriftsteller, er starb 1987, berichtet in seinem Drama Der Reisende ohne Gepäck eine packende Geschichte. Ein junger Soldat hat im Krieg einen Kopfschuss erhalten, der ihm sein Gedächtnis raubte. Er wusste nicht mehr, wer er war, zu welcher Familie er gehörte. Durch Rundfunk und Presse machte man auf ihn aufmerksam, damit sich in Frage kommende Angehörige melden sollten. Es kamen auch etliche Adressen zustande und man schickte den jungen Mann damit auf Reisen, um sich vorzustellen, um Gewissheit zu bekommen, ob auch die eigene Familie unter den Anschriften war. Es gab Fehlanzeigen, Enttäuschungen, aber dann kam er zu einer Familie, die wie aus einem Mund rief, du bist unser Junge, du bist unser Bruder. Sie erzählten ihm intensive Kindheitseindrücke, sie sprachen von seiner Mutter mal und dann plötzlich wusste er wieder, wer er war. Doch mit diesem Wissen stand auch die ganze Vergangenheit auf. Sollte er dieses Gepäck wieder aufnehmen und durchs Leben schleppen? Er entschied sich spontan anders und stellte sich weiterhin dumm. Es hatte sich noch eine Familie gemeldet. Er ging hin. Und obwohl er genau wusste, dass es nicht die seine war, und obwohl diese wusste, dass es nicht ihr Sohn war, aber sie brauchten aus irgendeinem Grunde einen männlichen Erben, spielten sie alle das Spiel mit. Der junge Mann wollte eine Zukunft ohne Vergangenheit haben. Er wollte ein Reisender ohne Gepäck sein, nicht wahrhaben wollend, dass jeder neue Tag ihm auch wieder Vergangenheit brachte, die mit neuem Gepäck, mit neuer Schuld belastet war. Das aber ist das unverdiente Geschenk Jesu an diese Frau und an jeden, der sich darauf einlässt, bis zum heutigen Tag. Jesus löste sie aus ihrer Vergangenheit. Er nahm ihr das Gepäck der Sünde ab, trug es für sie ans Kreuz. Diese Frau glaubte Jesus, dass er Sünden vergeben kann. Glaube ist immer auch eine Tat. Was war die ihrige, dass sie ihre Schuld an Jesus abtrat, sie ihm übergab und bei ihm ließ? Was ist noch so nachahmenswert an dieser Frau? Sie dankte Jesus, sogar mit der Hingabe ihres Vermögens. Sicher waren der Tränenausbruch, das Auflösen des Haares, was gegen die Sitte war, nicht geplant. Aber sie war in der Gegenwart Jesu einfach nochmal so überwältigt von dem, was an ihr geschehen war. Es war die dankbare Liebe, die aus ihr herausströmte. In Rom zahlte man damals für ein Fläschchen Nadenöl an die 400 Denare. Das waren 400 Tagesverdienste. Diese Frau gab vermutlich ihren wertvollsten Besitz aus Dankbarkeit an Jesus hin. Und Jesus? Er ließ sich anrühren. Er ließ die Salbung an sich geschehen. Er schickte die Frau nicht fort. Er nahm diese Dankbarkeit an. Als Jesus die Beispielsgeschichte erzählte und das klärende Gespräch mit Simon geführt hatte, da wandte er sich noch einmal ganz direkt ihr zu. Dir sind deine Sünden vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet. So wäre es die bessere und wörtliche Übersetzung. Geh hin in Frieden. Aus der Tat der Frau, aus ihrer dankbaren Liebe erkannte Jesus, dass sie die schon zuvor gegebene Vergebung wirklich im Glauben angenommen hatte. Da war schon etwas Neues aufgebrochen. Nun bekräftigte er Jesus die Vergebung und bezeugte es vor dieser ganzen Tischgesellschaft. Diese Frau ist rein geworden. Sie ist richtig geworden vor dem lebendigen Gott. Was hier geschah, ist vergleichbar mit jenem Samaritaner, der zurückkam und Jesus dankte und so als einziger von 10 Geheilten auch erst da diesen Zuspruch erfuhr: Steh auf. Geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Denn was nützt die Zusage der Vergebung, wenn sie nicht wirklich in Anspruch genommen wird? Darum sagt Jesus, dein Glaube hat dich gerettet. Natürlich kann nur Jesus aus Schuld und Gottlosigkeit retten, aber seine ganze Versöhnung, am Kreuz für jeden Menschen vollbracht, würde mir doch nichts nützen, wenn ich es nicht ganz persönlich in Anspruch nehme. Und das ist Glauben. So wurde diese Frau, von der Jesus selbst sagte, dass sie viel gesündigt hatte. Er wischte das nicht einfach unter den Tisch. Aber diese Frau wurde zu seiner Jüngerin. Das heißt, sie gehörte jetzt zu ihm. Sie gehörte jetzt in das Gottesreich. Aus der Macht der Finsternis versetzt in das Reich Jesu. Die Vergangenheit konnte sie ganz bei Jesus lassen. Im Frieden mit Gott konnte sie nun ihr neues Leben gestalten, das über den Tod hinüber seine Vollendung im ewigen Vaterhaus fand. So ist Jesus. Er vergibt Sünde, heilt unsere Vergangenheit, breitet seinen Frieden über unsere Gegenwart und öffnet uns die Zukunft in seiner Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, dass das Wahrheit ist, was wir gesungen haben. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Wir können in unserem ganzen Leben diese Liebe nicht ausschöpfen. Aber lass sich daran unsere Liebe zu dir immer wieder anzünden, so dass sie auch übergeht auf Menschen, die das noch nicht wissen, aber die dein Heil brauchen. Herr, wir danken dir an diesem Morgen für dein weltweit verkündetes Wort. Lass es Menschenherzen neu machen und in den Frieden mit dem Vater bringen. Herr, wir bitten dich auch herzlich für alle aus unserer Gemeinde, die vielleicht in Not oder in Trauer sind. Begegne du ihnen mit deinem Frieden. Wir bitten dich herzlich für unseren Bruder Dr. Rolf Walker. Rühr du ihn an in der Not seiner Krankheit. Wir danken dir auch, dass morgen die Sommerlager für Mädchen und Jungen beginnen können. Herr Jesus, nimm sie unter deine Obhut und schenke dein Reden. Danke, dass du auch heute ein Gott bist, der Menschen rettet. Wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun gehen Sie in diese neue Woche unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.